The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast der ehemalige Wetten, dass Produzent Holm Tressler. Achtung, die Kaulitz-Brüder kommen. Ich begrüße Holm Tressler erneut in meiner Sendung. Er ist ehemaliger Wetten, dass Produzent, rechte Hand von Thomas Gottschalk gewesen, TV-Legende und war auch schon zweimal hier in meinem Format. Ich freue mich, lieber Holm, ich grüße dich. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, lieber Chris. Ja, danke für die erneute Einladung. Alles gut.
Und wie immer ganz toll spontan bei dir. Ich habe dich gestern angefragt und hast gesagt, ja, lass uns direkt machen. Das ist dieses Brandaktuelle, was ich ja eigentlich liebe.
Ja, das macht ja Sinn im Moment.
Absolut. Ja, ganz genau. Also wir haben einen Grund, dass wir uns heute treffen. Ist das ein, denkst du, das macht unser Podcast-Gespräch noch wichtiger? Also ist das ein wirklich jetzt, hat sich da wirklich was verändert in der Richtung, die das ZDF vorgibt, wie dass man Wetten, dass neu belebt, dass jetzt eben die Kaulitz-Brüder Wetten, dass moderieren sollen im Dezember erstmal mit einer Sendung. Kommt da jetzt endlich Bewegung rein?
Ja, also in der Tat, auch bei mir merke ich, man muss sollte den ersten Schreck überwinden, den diese Nachricht bei mir auch auslöste, um dann differenzierter darüber zu sprechen. Also sage ich mal ganz spontan, ich halte die beiden für sehr bunt im Entertainment und ich mag auch schrille Vögel, belebend, absolut, sie beleben die deutsche Entertainment-Szene und bringen ja auch die Internationalität mit, die auch Wetten, dass immer hatte, auch mit Thomas. Also insofern kann ich das ZDF ein gutes Stück verstehen, dass sie sagen, wenn wir die beiden zum Sender bekommen, dann ist uns da ein gewisser Coup gelungen. Und das muss man dem ZDF attestieren. Das ist auch so. So, ob das aber sozusagen lang anhält, ob die beiden das auch können, im Sinne wirklich von können. Und da habe ich noch, sage ich mal, gerne meine Zweifel und lass mich da überraschen. Denn sie bringen zwar schrille und bunte Dinge mit, aber Wetten, das lebt ja auch ein bisschen davon, dass man sich zum Teil zurücknimmt, um die Wetten glänzen zu lassen, um Kandidaten auf Augenhöhe zu begegnen. Und da habe ich noch meine Zweifel. Keine Frage ist, dass durch die Verpflichtung der Kaulitz-Brüder Wetten, dass als Marke wieder einen neuen Glanz bekommt. Auch wieder auch noch aufgelebt wurde durch die beiden, was keiner für möglich gehalten hat. Das ZDF gesagt, wir machen Wetten, dass weiter und mit einem beliebigen irgendeinen Moderator, dann wären ja auch Zweifel da gewesen. Dann hätte man an der Marke Wetten, dass aber gesagt, warum macht man denn noch Wetten, dass? Also 40 Jahre alt, was soll das? Und die Tatsache, dass die Kaulitz-Brüder das jetzt machen, hat diese Marke tatsächlich wieder aufladen, sozusagen, wie man ja im Marketing sagt. Also ein Marketing-Coup ist es auf alle Fälle. Und ich kann auch verstehen, dass als letztes so im Statement, dass auch Frank Elstner das gefällt. Natürlich schmeichelt es ihm, dass seine Idee, die vor über 40 Jahren von ihm ins Fernsehen gebracht wurde, die zweite Generation nach ihm noch interessiert und ja auch mit Leben füllen will. Insofern rundum, man kann gespannt sein. Ich habe allerdings meine Zweifel, dass es funktioniert.
Ja, ich habe das vorhin auch gedacht. Ich habe gedacht, es gab natürlich ja auch schon Formate davor, so wie Einer wird gewinnen zum Beispiel oder Der große Preis oder sowas. Und das wurde ja auch teilweise neu aufgelegt irgendwann mal. Aber natürlich nicht so, vielleicht hatte es auch nicht diese Größenordnung. Oder mal, wenn wir ganz weit zurückgehen, so wie Peter Frankenfeld, ich weiß nicht mehr, wie seine Sendung hieß, Herzestrumpf oder so. Musik ist Trumpf. Da hat man ja auch nicht später gedacht, das müssen wir unbedingt nochmal machen mit einem neuen. Also da ist Wetten, das hat da ja so eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal in der Beziehung, oder?
Ja, also sicherlich könnte man sich die Frage stellen, wenn man schon die Kaulitz-Brüder auf den Samstagabend schicken will, warum erfindet man nicht um sie herum? ein Format. Und das war ja eigentlich auch immer mein Bestreben, egal ob ein Frank Elstner, ein Günther Jauch, ein Thomas Gottschalk oder ein Peter Illmann oder ein Dieter Hallervorden, mit denen ich ja alle zusammengearbeitet habe. Sie waren dann am besten, wenn man ihnen ein Kleid, einen Anzug strickt und näht, nicht sie in irgendwelche Klamotten reinsetzt. Und das hätte man natürlich bei den Kaulitz-Brüdern auch gemacht. Also da wäre die Kreativität bestimmt möglich gewesen. Jetzt ist es so, dass auch ich persönlich immer ein Verfechter war, Wetten, das ist nicht tot zu kriegen, auch wenn man es sich mal tot gesagt hat, weil die Grundidee, dass Kandidaten einfach etwas sich ausdenken dürfen, was ja nicht die Redaktion sich ausgedacht hat, sondern Kandidaten denken sich was aus, um etwas zu machen und darüber wird gewettet. Das ist unschlagbar, denn die Kandidaten wachsen ja auch immer wieder nach und damit ja auch die Ideen. Und wir haben ja selbst zu aktiven Zeiten manchmal immer ein bisschen die Krise gekriegt und gesagt, es ist an alles gerochen worden. Zig Bagger sind schon durch die Halle gefahren, da kommt nichts mehr Neues. Und wurden dann doch immer wieder überrascht von den Zuschauern. Doch, 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 die sind auch kreativ und da kommt was Neues. Insofern habe ich es fast schon abgeschrieben, Wetten, dass, aber mit Bedauern, weil man sagt, das wird sich eben keiner mehr trauen. Und dass jetzt hier sich die Kaulitz-Brüder trauen, das Format neu aufzuleben, das allerdings, das gefällt mir dann schon.
Also ich verfolge dich ja auch in den sozialen Medien. Und du hast am Anfang, also jedenfalls habe ich das so in Erinnerung, dass du am Anfang, als diese Meldung rausgekommen ist, dass du erstmal positiv darauf reagiert hast und dann später nicht mehr so positiv.
Ja, richtig, also erstmal war ich erschrocken und sage, wie kommt man denn auf die Idee?
Ja, klar.
Das
Ja,
ging ja
ich
aber
verstehe das.
vielen so. Und
Ja.
dann habe ich natürlich gedacht, weil ich ja, wie gesagt, auch Wetten, dass nach wie vor sehr, sehr liebe und sehr schätze als Format. Und sage, ja, warum eigentlich nicht? Sind wir doch mal offen, nicht alles gleich sozusagen Grund und Boden. Dann beginnt aber auch bei mir natürlich der Gedankenprozess, wo dann über den Coup hinaus, über die Wirkung, über die Schlagzeile hinaus, dann man natürlich nachdenken, wenn ich das jetzt machen müsste als Produzent oder wie auch immer. Und dann, und das ist ja jetzt auch mein Fazit letzten Endes nach 3 Tagen der Meldung, dass ich nicht glaube, dass sie das bewältigen, weil ich es noch nicht für möglich halte, in eine Halle mit 3000 Zuschauern zu betreten und generationsübergreifend. Und das ist für mich ja wichtig bei Wetten, dass generationsübergreifend von 8 bis 80 die Halle zu faszinieren mit allem, was dazugehört, mit den Gästen, mit Musik und aber auch mit sich als Person. Und wenn dann die beiden kommen und Tom oder Kaulitz und begrüßen die, hallo Baby, hallo, hallo Mausi, also da habe ich hier meine Zweifel. Die Zweifel sind auch da begründet bei mir. Die sind ja auch keine Teenies mehr. Die sind ja 37 und in 3 Jahren sind sie 40. Sie benehmen sich aber noch wie 10 Jahre jünger oder 20 Jahre jünger. Sie sind in der Öffentlichkeit, ich sage es einfach mal, in die Grenze zu, die sind infantil, also zu kindisch eigentlich für ihr Alter. Und das hat nichts mit Thomas zu tun, der auch in bunten Klamotten aufgetreten ist und flapsig war, aber er war erwachsen. Und das sind die beiden, trotz ihrer 37 eben nicht. So befürchte ich fast so in ihrem Denken, in ihren Wegen. Und ich habe ja ein bisschen den Mund vielleicht auch zu voll genommen, dass ich auch ein bisschen von Bildung gesprochen habe, weil ich weiß, der Thomas hatte eben bei aller Flapsigkeit auch ein gehöriges Allgemeinwissen, ein breites Allgemeinwissen. Und sorgte damit für Augenhöhe bei Gästen, egal ob es Senta Berger war oder die Tokyo Hotel. Er konnte sich auf die Gäste komplett einlassen, weil er dieses hohe Allgemeinwissen hatte. Das weiß ich nicht, ob das bei Tom und Bill der Fall sind, weil sie auch so viel Trash machen und auch über dem Trash hinaus sich eigentlich nicht entwickelt haben bisher.
Ja, ich habe gelesen, dass Sie auch wohl in Ihrem Podcast, den ich jetzt auch noch nie gehört habe, auch schon öfter mal erwähnt haben, dass Sie gerne die Moderation von Wetten, dass übernehmen möchten. Also wahrscheinlich auch im Spaß. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das immer schon so ein bisschen ein Gedanke war, der in der Luft wohl geschwebt ist. Was ich aber bei denen tatsächlich sehe, ist, dass sie, das sind ja eigentlich Musiker und es ist eigentlich eine Band. Und das hat man ja im Hinterkopf. Also die haben ja schon so ein bisschen diese Verpackung ist ja schon da. Was sind die denn? Und jetzt werden die ja wie komplett in ein fremdes Terrain sozusagen gesetzt. Das war ja damals bei Thomas Gottschalk nicht so. Also da, der war halt Moderator. Da wusste man, ach, das ist ein Moderator.
Ja, und der hatte ja auch mit mir 4 Jahre lang da sowas schon ja. Als Live-Show sich bewiesen. Und da hat er auch schräge Gäste gehabt bei einer sowas, aber auch Mario Adorfs oder Klaus Kinskis, was auch immer so.
Naja.
Das heißt, und das ist ja genau die Herausforderung für ein Entertainment.
Hast du eigentlich mal, wenn ich mal zwischenfragen darf, hast du mal Klaus Kinski kennengelernt?
Ja, ja, wir haben Klaus Kinski kennengelernt, ja, aber gut und schlecht sozusagen. Das war ja beinahe so. Also ich kann mich nur, um diese kurze Anekdote zu erzählen. Ja. Als wir Klaus Kinski zur Werbung seines neuen Films damals in Asobas, einer Live-Show, eingeladen hatte, dann ist es bei uns immer so ein Prinzip gewesen, die Gäste, die zu uns kommen, weil wir 7:30 mit der Live-Show beginnen, die sollten um 18 Uhr da sein. Und dann können wir nochmal die Sache durchbesprechen, gehen sie in die Garderobe und dann sind sie ausgeruht zur Sendung. Und das haben wir beim Kinski auch gemacht. Also er kam mit seinem Begleiter von der Filmfirma um 18 Uhr und wollte gleich ins Studio und loslegen. Und da habe ich gesagt, nö, Herr Kinski, jetzt ist gut, dass Sie da sind. Die Sendung beginnt ja erst um 7:30 und Sie sind um 8 dran. Wir gehen jetzt mal in die Garderobe. Und da ist der mir fast an die Gurgel gesprungen. Und dann bestellt ihr mich jetzt 2 Stunden früher, wenn ich erst um 8 dran bin, und hat sich auf die Achse umgedreht und ist aus dem Studio raus und wart nicht mehr gesehen. Dann bin ich zum Thomas, hat gesagt, der Kinski ist da, gut gelaunt. Er war kurz da, ist aber wieder weg, und ob er wiederkommt, weiß ich nicht. So. Und letztendlich ist er wiedergekommen. Also er war verlässlich am Ende schon, aber war noch so voller Brast und so aufgeladen im Zorn, das hat er dann an Thomas in der Live-Show ausgelassen. Und diesen Ausschnitt mit Kinski, der zählt auf meinem YouTube-Kanal zu den meist angeklicktesten Ausschnitten, die Begegnung, wie der Kinski sich an Thomas abarbeitet. Und Thomas wusste nicht, wie ihm geschah.
Also mit dem Hintergrund aber auch, gell? Also ich meine, wenn man jetzt weiß, was eigentlich davor passiert ist und so, aber und
stell dir das mal als Beispiel vor, das sind die Kaulitz-Brüder. Das ist unvorstellbar, ne? Also sie können sie ihresgleichen auf Augenhöhe begegnen, aber ja, wie auch immer,
ich finde, da hast
bei allem Zweifel sage ich trotzdem, warten wir es mal ab. Ja. Ich hatte ja in meinem zweiten Post auf Facebook gesagt, weil ich dazu gehört hatte, was ich aber nicht als wahr herausstellte, aber dann, das fand ich ganz gut, dass man so als Vorbild von Wer stiehlt mir die Show von Joko Winterscheid, eine super Show, die ich sehr, sehr gerne anschaue und wie die Redaktion großartig Einfälle hat. Also diese Show gefällt mir sehr, sehr gut. Aber es hat ja wechselnde Moderatoren, und das ist ja der Sinn. Und das funktioniert ja prima dort. Und da habe ich gedacht, dass das ZDF mit den Kaulitz-Brüdern anfängt und dann wechselnde Moderatoren nimmt. Und das konnte ich mir vorstellen. Da hätte ich gedacht, vielleicht hätte ich nicht mit den Kaulitz-Brüdern angefangen, aber mal wechselnde Moderatoren zu machen, weil das Gerüst steht als gutes, bewährtes Konzept, das hätte ich für gut gefunden. Aber das hat das ZDF offensichtlich nicht vor. Sie halten sich ja auch vor, ob sie überhaupt eine zweite Show machen mit den Kaulitz-Brüdern, bei aller Begeisterung. Also im Sender ist man da auch noch nicht so sicher, dass man denen gleich 6 Stück gegeben hat, sondern sagen, machen wir mal eine und dann sehen wir weiter.
Das ist letzten Endes aber so, wie das ZDF eigentlich auch denkt. Also sie schauen dann genau, wie kommt das an, wie ist die Quote und so, und dann entscheiden die eigentlich.
Ja, in dem Fall ist es ja auch richtig, klar, natürlich. Aber da haben sie sich natürlich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, und die Intendantin gibt Interviews, wie stolz sie ist, und der Unterhaltungschef sowieso. Aber ich fürchte, die Arbeit kommt noch.
Wie hat man das denn früher bei Gottschalk gemacht, als er angefangen hat, Wetten, das zu moderieren? Da hat er doch wahrscheinlich auch erstmal am Anfang einen Vertrag schon für viele Shows bekommen, oder?
Das war natürlich noch eine andere Zeit, auch klar von den Medien her gesehen, und er hatte sich aber im ZDF bewährt. Ich hatte mit ihm 82 für das ZDF ja na sowas produziert, und 87 hat er übernommen. Also das waren dann 5 Jahre, wo er aber auch große Samstag. Wir hatten ja nur sowas nicht nur als kleine Dreiviertelstunden live, sondern wir hatten immer unsere Specials, die 90 Minuten länger gingen, da sowas extra. Die waren am Samstagabend zur Hauptsendezeit vor großem Publikum, auch 2500 Hallen. Und da hatte er eigentlich die Hallentauglichkeit und nicht nur die kleine Studiotauglichkeit, auch die Hallentauglichkeit bewiesen, sodass damals der damalige Unterhaltungschef Wolfgang Penck gar nicht daran zweifelte und gleich mit ihm den Vertrag gemacht hat, im September 87 geht's los und jetzt bis auf Widerruf, 6 im Jahr, dann einfach mit ihm verabredet. Und ich kann mich noch erinnern, also auch Thomas mit allem Elan, der ihm üblich war und man kannte ihn ja schon, aber nach der ersten Show hat die Presse geschrieben, wir wollen unseren Frank Elstner wieder haben. Ja. Das heißt, er hat auch nicht gleich überzeugt und brauchte so 2-3 Sendungen, bis er die Sache zu seiner Sendung machte. Und das ist natürlich bei den Kaulitz-Brüdern fast schwieriger, die Aufgabe. Sie müssen von jetzt auf gleich überzeugen und haben keine zweite Sendung, um zu sagen, komm, das, die erste haken wir mal ab, bei der zweiten läuft schon viel besser, sondern sie müssen gleich da sein. Und jetzt kommen wieder meine Zweifel. Ja, ich lasse mich überraschen.
War denn nach so, wenn die erste Sendung mit Gottschalk vielleicht nicht ganz so hundertprozentig überzeugt hat, damals hat das ZDF da auch gestrauchelt, gewackelt, hat sich überlegt, war das die richtige Entscheidung oder war das damals so,
dass man... Das war aber der Thomas stand nicht zur Diskussion, denn auch da wiederum, das gilt ja bis heute, die eigene Wahrnehmung der Macher hinter den Kulissen ist oft eine andere, als die Öffentlichkeit oder auch vor allen Dingen die schreibende Presse hat. Das heißt, wir empfanden die Premiere von Thomas als höchst gelungen und als großartig. Und waren überrascht, dass die große Zeitung mit den 4 Buchstaben am nächsten Tag groß, wir wollen Frank Elstner wieder haben. So, ne? Aber da hat trotzdem keiner gezweifelt, sondern wusste, was man am Thomas hatte und sagte eben, komm, da, die nächste ist ja schon in 4 Wochen, was ja immer gut war. Und da konzentrieren wir uns darauf.
Naja, ich hatte ja mal den Manuel Antrag, den ehemaligen Sidekick von Harald Schmidt mal in der Sendung. Und da haben wir auch nur über die Harald Schmidt Show gesprochen. Da hat er gesagt, naja, das war schon, wir haben eigentlich keine so hohe Quote gehabt am Anfang. Es war ein Wunder, dass die uns immer haben weitermachen lassen, bis sich das so etabliert hat, dass das auch so gut funktioniert hat. Es war nicht gleich so glamourös, aber er hat gesagt, dadurch, dass es nach außen so wirkte, wegen Harald Schmidt auch, der nochmal einen ganz anderen Anspruch damit reingebracht hat, haben viele große Firmen gedacht, boah, das ist also genau die richtige Mischung zwischen Intellektualität und Comedy. Da pfeffern wir mal richtig Geld in die Werbeblöcke. Und das heißt, das war ganz merkwürdig, hat er gesagt, wir hatten eine schlechte Quote am Anfang, aber wir hatten unglaublich hohe Werbeblöcke sozusagen, also die Firmen haben unglaublich viel bezahlt dafür, ja. So
dass ja, ist der ja auch teilweise Imagepflege, ne? Es geht ja nicht nur nach Quoten, so. Es geht auch Imagepflege, auch im anderen, es gibt viele große Trash-Formate, die ja gute Quoten haben, wo sich aber die Firmen nach wie vor nicht drin sehen.
Aber weißt du, die Firmen haben so gedacht, boah, das ist so intellektuell, das gucken genau die Zielgruppe, aber im Großen und Ganzen hat es keiner geguckt, aber das war so eine Illusion. Also am Anfang hat es keiner geguckt, das war so eine Illusion. Und die haben die aber auch, und das muss man nochmal runter reduzieren, so, die haben die halt machen lassen. Und heute ist es ja sehr stark, merkt man ja immer wieder, wenn was nicht funktioniert, sofort weg.
Ja. Und deshalb ist es einerseits verständlich, dass man erstmal nur eine Show in Auftrag gibt, aber auf der anderen Seite auch ein großes Risiko für alle Beteiligten, nicht nur für die Moderatoren, sondern auch für die Macher hinter den Kulissen, da nun schon etwas hinzusetzen, was gleich überzeugt. Also wie auch immer, es ist hochspannend. Und man muss wirklich abwarten, ob das und wie das funktioniert. Es ist ja noch ein bisschen hin, es soll ja am 5. Dezember sein. Jetzt hat die Redaktion genug Zeit und auch die Kaulitz-Brüder haben genug Zeit, sich zu überlegen, wie sie auf dem Weg dorthin sich als auch generationsübergreifend präsentieren. Vielleicht gelingt das. Also,
ja, was ich interessant fand, als du eben gesagt hast, was wäre, wenn eben ein Kinski eben den Kaulitz-Brüdern gegenüber sitzen würde. Gut, es gibt jetzt vielleicht heutzutage keinen Kinski in dem Sinne, oder den Kinski gab es nur einmal, gell? Aber,
ja, gut, aber es gab auch einen schwierigen Götz-George.
Ja, zum Beispiel, der ist mir auch eben eingefallen.
Und es gibt aber auch heute nicht nur Gäste, die all glatt sind und alles mit sich machen lassen. Da gibt es schon. Und da ist eben, das meine ich mit Augenhöhe. Und diese Augenhöhe zu schaffen, ist auch dem Thomas meistens gelungen, aber auch nicht immer. Er hatte auch keine Augenhöhe zu Inge Meisel zum Beispiel. Die fand den genau genommen als nicht adäquat für sich, die Inge Meisel, so da als große alte Dame. Ne? Die hat den Thomas immer so ein bisschen herablassend. Und das hat natürlich Thomas gespürt und war dann unsicher. Und hat dann trotzdem seine Witze gemacht, und das wurde aber nicht besser, das Verhältnis zwischen
denen. Ja, also dieses, wenn man jemanden, oder wenn die theoretisch jemanden vor sich sitzen haben, der einfach wie ein latenten anderes Gedankengut aus einer anderen Welt halt einfach kommt, sagen wir mal, auch konservativer ist oder was auch immer, sagen wir mal, wie ein Götz-George, der eher sagt so, was für Pappnasen seid ihr denn? Ja, also so.
Genau. Ja. Und der das auch raushängen lässt.
Ja, genau.
Aber es wird es geben, und Wetten, das hat ja nun von der bunten Couch auch immer gelebt, von Politikern bis Unterhaltungsgrößen, von Sängern bis internationalen Stars. Aber das ZDF hat ja nun im zweiten Anlauf oder im ersten Anlauf auch gesagt, die Zuschauer werden begeistert, mit welcher Influencer-Power Wetten, das daherkommen wird. Und da habe ich auch wieder zusammengezuckt. Also wenn jetzt nur noch Influencer auf der Wetten, das Couch sind, dann ist das Format wirklich gestorben, bevor es wieder aufgelebt wurde. Denn gerade die Influencer, das ist so ein strategischer Gedanke für viele Programmmacher, die eigentlich nicht kreativ sind. Die denken, ach, die Influencer, die haben ja ihre Quoten und ihre Zuschauer, ihre Follower, die müssen wir auf die Couch, und dann bringen die dann alle ihre Follower mit und vergessen, weil es nur strategisch gedacht ist, gar nicht vom Bauch gedacht ist, nicht als Programm machen gedacht ist, dass die einfach auch tierisch langweilig meistens sind und nur ihre spitze kleine Zielgruppe bedienen, die dann vielleicht auch groß ist, aber auch nicht generationsübergreifend. Aber vielleicht, ja, ich sage immer dieses Wort generationsübergreifend, aber das ist dem Frank sowieso, aber dem Thomas auch gelungen, dann von 8 bis 80 die Leute vom Bildschirm und auch als Kandidaten möglich zu machen. Die 80-jährige Oma, die eine Wette hat, dass sie besser Kartoffel schälen kann als eine Kartoffelschälmaschine. Und diese 80-jährige Oma will aber auch ernst genommen werden. Und nicht nur als tuttelige alte Dame, die jetzt noch die irgendwie eine Samstagabendshow, ach guck mal, die Oma. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die Kaulitz-Brüder das intellektuell
passen. Ja. Nee, ich finde das auch. Das ist absolut schwierig, so in diesem zwischenmenschlichen Bereich, weil die schon mehr ihr Ding haben, und sie halten damit ja auch nicht zurück, sondern.
Weil sie auch immer raus, und dann das jedes Zweite ist ja Mausi, Mausi, und die sagen hallo und dann mit dem Champagner wedeln und die sind la und sich mehr oder weniger natürlich auch immer in den Mittelpunkt stellen. Das ist für ein für sie geschnittenes Format dann das Richtige, weil man sagt, das schneidern wir, aber Wetten, das ist dann auch mehr als nur Personality-Show für die Moderatoren selbst.
Ja, also ich meine, die hatten ja irgendwie ein Format, ich glaube, das lief am Anfang auf RTL Plus als Streaming, und dann gab es ein paar Folgen, die gab es auch dann im Fernsehen, so, aber nicht viele. Ich glaube, es hieß That's My Jam oder sowas hieß das, glaube ich. Es wurde dann abgesetzt. Das war aber auch ein bisschen so eine Musiksendung. Es hatte
ja
was mit
Musik. Aber auch da wieder, sie haben einen Fernsehpreis bekommen für eine Sendung, die gar nicht angekommen ist. Und da zeigt sich auch ähnlich wie die Programmmacher.
Haben die einen Fernsehpreis dafür bekommen?
Ja, die haben einen Fernsehpreis dafür bekommen. Und das ist auch so absurd, zeigt aber für mich auch wieder ein typisches Verhalten wie Programmdirektoren, die nicht kreativ sind, die strategisch marketingmäßig denken, und jetzt Kaulitz-Brüder für Wetten, das haben wollen, ist auch eine Fernsehpreis-Jury so geprägt, wir brauchen noch Preise für die Jungen, für die Jungen, für die Jungen. Ja, da gibt es doch die Kaulitz-Brüder. Aber dass das gar nicht angekommen ist und dass das ja auch eine Totgeburt war, das sehen die dann gar nicht, sondern sie finden das als großartig und auch sehr mutig für sich selber als Jury. Seht her, wir haben hier Preise vergeben, auch ein Flop-Format. Ja.
Wahnsinn.
Und auch weil jetzt in der Diskussion und die Kaulitz-Brüder immer dann angebrungen, ja, die haben doch einen Podcast mit Millionen Zuhörern. Ja, ihre Zielgruppe mag millionenfach auch sein, aber das bedeutet doch noch lange nicht, dass sie eine Samstagabendshow von jetzt auf gleich in einer großen Halle füllen können und faszinieren können mit allem, was dazugehört und mit aller, sage ich mal, Temperaturwechsel, so nenne ich das mal. Mal dürfen wir flapsig, mal dürfen wir albern sein, aber jetzt kommt ein Gast, da müssen wir die Temperatur ein bisschen anpassen. Ne? Einfach die Temperatur jetzt ernst zu nehmen, der will auch ernst genommen werden. Vielleicht hat der, ist das ein Schauspieler, der hat einen Kinofilm am Start, der aber ein ernstes Thema bewegt und ne. Also muss ja ein Moderator einfach die Temperatur immer anbefassen. Und danach kommt dann wieder ein Zirkusclown und da ist wieder eine andere Temperatur. Und diesen ständigen Temperaturwechsel, den muss ein Moderator können. Und er darf nicht gleichbleibend wie ein aufgezogenes Spielzeug, und das sind die beiden, früher hat man gesagt, Duratell-Affen, die dauernd so auf den Trommeln hauen, wo man sagt, nee, das nervt, schaltet die mal ab. Und dieser Nervfaktor, der ist bei den beiden einfach immens groß.
Naja, dann ist natürlich auch so ein bisschen, also die Welt hat sich ein bisschen verändert, dieses, früher war das was ganz Besonderes, wenn Prominente ja auch gekommen sind, die hat man ja auch ganz selten privat gesehen, heute sieht man die fast 24 Stunden am Tag, wenn man einfach in die sozialen Medien geht, ich könnte mir vorstellen,
dass... Ja, aber es ist noch was anderes, wenn es ein Live-Format ist und ich sage es immer, Tür auf, Tür zu, wenn eine Tür aufgeht und es kommt ein Tom Hanks rein oder ein Steven Spielberg oder eine Senta Berger oder ein Jan-Josef Liefers, dann ist das noch was anderes wirklich, auch wenn man sagen könnte, ist doch das Gleiche. Ob ich das nun auf YouTube sehe oder live, es ist nicht das Gleiche. Und es ist für Skeptiker auch nicht leicht zu erklären. Ein Live-Format und es kommt live, geht die Tür auf und es kommt live ein Gast die Treppe runter und setzt sich und ist in dem Moment da. Das hat eine bestimmte Magie. Ja, das ist mal ruhig Magie und die kann kein YouTube-Format ersetzen.
Das denke ich auch absolut, aber wenn man natürlich über Generationen denkt, auch jüngere Generationen, die jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eben nicht Tom Hanks durch die Tür kommt, sondern irgendein Influencer, der irgendwie Xzibit 23CB heißt oder so und alle sagen, ja, den kenne ich. Dann ist es trotzdem ja für die Generation, die den kennen, die verfolgen vielleicht sogar mehr seine Backstage-Videos, die er bei TikTok veröffentlicht, wie er bei Wetten, dass ist, als tatsächlich die Wetten, dass-Sendung. Also ja. Das meine
ja,
ich. Ja,
sei ja auch, jeder darf ja auch sein Publikum bedienen und muss es ja auch und ist ja auch gut so. Aber hier kommt vielleicht auch nochmal eine grundsätzliche Haltung und die habe ich nur jetzt, weil ich jetzt ja selbst schon zur älteren Generation habe. Ich habe ja nun auch mit 23 begonnen, Fernsehen zu machen. Also ich habe über 50 Jahre Fernsehkarriere auf dem Buckel. Ich war nie der Meinung, dass Fernsehen ausschließlich ein Medium für die Jungen sein muss. Warum auch? Wer sagt das? Wer befiehlt uns? Das war irgendwann mal von Helmut Thoma wegen der Werbewirtschaft, weil man meinte, dass die müssen jung sein, weil sie sonst nichts kaufen. Und heute denkt man ja schon ganz anders, weil die Silver Gamer genau genommen mehr kaufen als die Jungen. Aber trotzdem, weil da ist vor allen Dingen das ZDF und die Öffentlich-Rechtlichen, auch die ARD, immer im Druck. Und der Druck ist sehr groß, dass die Printmedien, auch die Online-Medien ja immer fordern, bleibt, werdet jünger. Und dieser Druck ist hier jetzt im ZDF so groß geworden, dass sie genau genommen zu dieser Entscheidung gekommen sind. Aber statt dagegen zu halten, Freunde, warum muss das Medium Fernsehen in jedem seiner Formate ausschließlich jung sein? Warum? Es ist doch gar nicht notwendig. Ich kann doch an einem Samstagabend eine Rockshow machen, die kann ich gerne Rock am Stock nennen, weil die Rockmusiker älter sind, aber in der nächsten kann ich eine Musikantenstadel machen, übernächsten mache ich eine Game Show für Computerspieler. So, also den ganz andere, also die Vielfalt eines Senders macht es doch aus, alle Zielgruppen zu bedienen und sich in diesem Druck zu unterwerfen. Nee, alles muss jetzt jung sein und sonst, das stimmt einfach nicht. Das Fernsehen muss kein Medium nur für junge Leute sein. Das stimmt nicht. Dafür
Naja,
gibt es noch andere Medien.
ich denke halt runtergebrochen eben mit diesem auch nicht mehr so vorhandenen Starsystem, was ich vorhin meinte, ist, dass man ja wahrscheinlich eher den Zuschauern, die dann möglicherweise auch älter sind, eher verkaufen muss. Das sind die Kaulitz-Brüder, das sind diese Influencer, die sind berühmt, weil die jungen Leute, die kennen ja schon diese Welt, die schauen das sich jeden Tag an, die wissen, wenn da irgendein Influencer sich auf die Couch setzt, ah ja, das ist der, toll, vielleicht schalte ich ein. Aber was ist mit diesen ganz, ganz vielen älteren Menschen, die vielleicht nicht jeden Tag im Internet voran sind und den Fernseher anschalten und dann sehen die, da kommt jetzt nicht mehr Tom Hanks eben durch die Tür, sondern Xzibit 23b und dann denkst du so, da tendenziell schalten die ja eher ab, weil die sagen, was soll denn das jetzt, was ist denn jetzt los, ja?
Ist auch so eine Fehlinterpretation, ist auch eine Fehlentwicklung, sage ich mal, natürlich der ganzen Geschichte. Und ich bin übrigens nicht deiner Meinung. Ich glaube, es gibt schon noch Stars in allen Bereichen, alle Medien. Es gibt Politstars, es gibt nach wie vor Schauspieler, nationale große Schauspieler.
Also ich glaube das auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich glaube das auch nur, ich glaube, es gibt mehr diese Bubbles und Schubladen. Also es gibt nicht mehr so dieses, weißt du, es gibt, du bist in der einen Bubble, bist du, in der einen Blase und die sagen, das ist unser Michael Jackson. Und dann bist du in der Blase und dann sagen die, das ist aber jetzt unser. Es gibt nicht mehr dieses Allumfassende, da gibt es nur noch
So.
ganz wenige. Ja, es gibt es schon noch,
Wenn du
aber
sagst,
nicht.
allumfassend, das ist eigentlich das, was ich sage, nur anders ausgedrückt, generationsübergreifend.
Also der Papst jetzt
Nicht
zum
mehr,
Beispiel.
ne? Richtig. Aber Wetten, das wäre ja die Chance, wenn man so will, auch als gestandenes und nicht neues Format, weil sich damit Erinnerungen verknüpfen. Entweder weil man als Kind vom Bademantel mit den Eltern noch aufbleiben durfte und Wetten, das schauen konnte, also das berühmte Lagerfeuer. Und dann lernt man auch über ein solches Format eben auch mal einen Influencer kennen. Aber auf der anderen Seite sitzt neben dem Influencer eine Schauspielerin, die eben die Älteren auch kennen und auch schätzen. Und das ist ja auch das Besondere einer solchen bunten Couch. Und ich glaube, auch nur so geht es sozusagen. Egal, wer es moderiert. Es muss sozusagen, die Couch muss die Gesellschaft abbilden am Ende. In seiner Vielfalt und nicht in seiner Bubblehaftigkeit, sondern in seiner Vielfalt. Und vielleicht hat das ZDF das ja auch vor, aber dann wird es wirklich schwer für die Kaulitz-Brüder, weil dann kommt das Thema Augenhöhe. Das hat dann eben doch wieder mit Intellekt und mit Allgemeinwissen zu tun.
Was
Ich
machen,
brauche
was
mich das so Zweifel an denen. Vielleicht bin ich auch bitter unrecht, dann entschuldige ich mich jetzt schon, aber sie ge geben sich zumindest so, als seien sie nicht die hellsten Köpfe im Firmament. Ich muss es mal so sagen.
Was denkst du denn, wenn das floppt? Was passiert denn mit dem Format Wetten, dass?
Also es wird den Kaulitz-Brüdern nicht groß schaden. Die werden das abschütteln und werden dann ihre Zielgruppe weiter bedienen. Das Format ist dann erledigt, klar. Das ist noch ein letztes Aufbäumen.
Meinst du, ja? Das ist dann erstmal
Ja,
gut. Das verschwindet erstmal.
glaube ich schon. Obwohl ja die Wetten, dass Idee weitergeführt wird in anderen Formaten. Was Kai Pflaume im ARD macht mit Klein gegen Groß, ist ja nichts anderes als Wetten, dass. Und insofern bleibt die Grundidee, wird sich in anderen Formaten wiederfinden. Aber Wetten, dass als Marke, deshalb sage ich ja, das ist das Positive, dass eine totgesagte und auch totgeglaubte Marke, so nennen wir das einfach mal aus Marketing-Sicht her, wieder neu aufgeladen wurde, positiv aufgeladen wurde in der Erwartungshaltung, womit auch keiner mehr gerechnet hat. Und das ist der positive Aspekt des Ganzen, dass sie nicht irgendeinen gestandenen ZDF-Moderator, gerne Herrn Zarella, wen auch immer, oder Frau Kiebel genommen haben, sondern dann die Kaulitz-Brüder. Das war dann insofern marketingtechnisch eine richtige Entscheidung, weil dann ist auch mit dieser Neugier, können die das überhaupt, ist die Marke Wetten, das wieder aufgeladen und in aller Munde.
Na, ich glaube, dass wenn du tatsächlich auch, ich merke das ja bei meiner eigenen Tochter, die ist 17, die erzählt mir ja auch von Schauspielern und Musikern, die ich jetzt nicht unbedingt alle kenne und die halt, wo sie sagt, ja, das ist der, der ist mit der zusammen und die haben das und das, und die sind alle auf TikTok und das und dann sind die halt in dem Film zum Beispiel. Und ich denke so, ach so, ich dachte, das ist nur ein Schauspieler, aber der hat, die kennt schon die ganze Welt eigentlich von dem. Wenn der sich jetzt zum Beispiel auf die Couch da setzt, dann auf jeden Fall ist meine Tochter und ihre Freundin sind da dabei. Sie sind jetzt nicht wegen Tokyo Hotel dabei, weil da sind sie auch noch zu jung für. Das ist eine andere Generation. Das ist ja so die Mitte, Ende 20.
Das ist ja auch schon vor 20 Jahren her.
Ja, das ist eine andere Generation. Aber sie sind natürlich bekannt. Dadurch, dass sie so schillernd sind, sind sie also schon auch für diese Generation bekannt. Ich glaube, mit sowas könnte man das natürlich hinbekommen, wenn man solche Künstler, sag ich mal, einlädt, die wirklich schon auch die Jungen erreichen. Aber da müsste man in der Redaktion natürlich auch jemand haben, der das weiß. Das ist halt die Frage, ob man diese Leute dort hat, ja, die am Puls der Zeit sind, sag ich mal, die nicht, weil wenn sie sagen, okay, wir nehmen Bill und Tom Kaulitz, weil die erreichen, sind als Influencer super unterwegs, würde ich ja sagen, das ist richtig, aber die haben, die Zeit läuft ein bisschen ab auch bei denen. Also da gibt es schon wieder ganz viele andere. So, also es ist nicht das Frischeste, es ist nicht der frischeste Gedanke.
Ja, weil sie eben auch schon 37 sind. Man muss sich vor. Und dann nächstes Jahr sind sie 38 und irgendwann sind sie 40. Ja. Und dann ändert man sich mehr oder weniger auch in einer eigenen Haltung, im Outfit, wie auch immer. Und auch in, dann weiß ich, ob dann noch wirklich die langen grünen Fingernägel angesagt sind vom Tom und die weißblonden Haare. Keine Ahnung, ne? Also er provoziert ja auch mit seinem Look permanent. Und das macht ihn natürlich verdächtig, dass es ihm, dem Tom Kaulitz vor allen Dingen, nur um seine Person geht. Wie komme ich rüber? Wie stelle ich mich da? Ich bin der Wichtigste. Das ist so das Trumpsche Verhalten. Ich zuerst. Und das ist auf, das mag lustig sein für 5 Minuten, gerne für 10. Aber dann bitte abschalten.
Aber ich glaube, du meinst Bill Kaulitz, oder? Tom,
ja, Bill ist der Bunte, ne?
Genau. Ja, Tom ist, glaube ich, der mit Heidi Klum.
Ja, das ist, so fängt schon
glaube.
An.
Glaube. Ja,
aber gut, ja.
Glaube. Wenn wir jetzt ganz falsch sind, schreibt es uns in die Kommentare, falls wir da irgendwie was völlig Falsches erzählen. Aber ich glaube, so ist es. Und ich meine, ich weiß, du hast ja auch gesagt, Joko Winterscheid hast du schon mal genannt, auch schon in allen vorigen Sendungen, die wir geführt haben, als möglicher Moderator oder so. Jemanden komplett Neues zu nehmen, wäre eine fatale Idee. Also, dass man sagt, jemand, der vielleicht eine kleine Show irgendwo hat, wo man
war. Keine fatale Idee, wenn derjenige oder diejenigen, die auf ihn, den zu besetzenden Moderator aufmerksam wurden, weil er vielleicht auf YouTube, weil im kleinen Kanal, auf irgendeinem kleinen Sender, also auf sich aufmerksam gemacht hat, dann wäre das ähnlich eine Neugier gewesen, weil das Problem eines jetzt als Platzhalter nur genannt, eines Zarella, eines Jörg Pilawa, eines Kerner, einer Kiedel, die würden natürlich mehr oder weniger nicht diese Neugier entfachen. Die Neugier entfachen die Kaulitz-Brüder und die Neugier würde auch ein völlig neuer Mensch entfachen, den auch keiner kennt, wo sagt, hoppla, wo kommt denn der her? Das ist dann erstmal eine Neugier, die ist ja positiv. Insofern doch hätte ich mir vorstellen können, wenn es denn so jemand gäbe, der sagt, also ich war bisher nur am Dachboden sichtbar und jetzt gehe ich in die Öffentlichkeit und mich hat man am Dachboden entdeckt und jetzt geht's raus. Ja, warum nicht? Klar.
Aber ich glaube, das würde wahrscheinlich heute kein Sender mehr sich trauen. Ja, das ist
ja man würde auch so jemanden erstmal testen mit anderen Formaten. Ne? Was oder hat eben, aber mir würde da jetzt auch keiner einfallen, obwohl ja genau genommen, jetzt sind wir mal ruhig wieder bei YouTube, der ist ja nun auch für meine heutige Generation auch schon ein altes Medium, in dem man sich nicht mehr bewegt. Aber YouTube hat immer noch den Vorteil, jeder kann senden, was er will. Jeder kann einen YouTube-Kanal eröffnen. Du brauchst keinen Auftraggeber mehr. Du kannst dich präsentieren. Da gibt's gar keine Schranken. Außer geschmackliche, sag ich mal, im Sinne von Jugendschutz. Aber ich meine was anderes. Wenn jemand sagt, ich kann das und ich möchte, dass man mich sieht, dann musst du heute keine Klinken mehr putzen, um einen Programmentscheider zu entscheiden, ja, gut, dann versuchen wir es mal mit dir. Sondern der kann einen YouTube-Kanal gründen und kann sich von vor die Kamera stellen und oder bei Instagram und kann einfach Tagesgeschehen moderieren. Brauchen keine Auftraggeber. Und das wäre eigentlich ein guter Fundus, wenn man sich die Mühe machen würde, wer bewegt sich da eigentlich? Und auch man die Influencer ja nicht zu verteufeln im Ganzen, vielleicht mit Sicherheit sogar, ist unter den Influencern die eine oder der eine auch der zu mehr als nur Influencing da würde sich bewähren. Ne? Also ich weiß, dass ich irgendwann mal, als es mal um die Frage ging, da weißt du nicht, paar neue Moderatoren, dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe tatsächlich den so einige dann doch entdeckt, wo ich sage, hoppla, kannte ich bisher nicht, weil ich kein Influencer-Schauer bin, aber warum nicht, der macht das gut. Kann jetzt da keine Namen mehr nennen, aber ich weiß, dass ich da mal unterwegs war und das war auch schon wieder 5 Jahre her und natürlich die Zeit ist in 5 Jahren läuft sehr, sehr schnell und die damaligen Influencer gibt es dann heute schon nicht mehr, das sagtest du ja auch. Die Halbwertszeit ist sehr gering von solchen Influencern. Und da müssen die Kaulitz-Brüder, sind wir wieder bei denen, natürlich aufpassen. Wenn sie das selbst für sich sehen als einen Schritt in eine neue Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit, einen neuen Schritt in ihrer eigenen Darstellung nach außen, wenn sie uns überraschen im Outfit und im Verhalten mit der ersten Wetten-Dass-Sendung, wo jener sagt, hoppla, das sind jetzt gar nicht mehr die schrillen Brüder, die ich annahm, die da kommen. Die stellen ja richtig was dar, so im positiven Sinne. Dann wäre das eine gute Entwicklung, auch hier für die beiden.
Was denkst du denn, wenn Thomas Gottschalk heute 25 wäre oder 30 und würde jetzt anfangen, Wetten, dass zu moderieren, rein theoretisch, oder eine große Show zu moderieren, weil die Kaulitz-Brüder ja auch ein bisschen ihre eigenen Produkte sind und letzten Endes ja auch alles vermarkten. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Und ich glaube auch, dass das sehr viel, würde ich jetzt mal unterstellen, mit Heidi Klum zu tun hat und mit dieser Hochzeit. Ich glaube, die sind ja verheiratet. Ich denke, das hat auch nochmal so ein bisschen dieses, da man ist dauernd im Boulevard, dauernd medial vertreten. Das werden sie ja vielleicht nur mit ihrer Band jetzt nicht mehr so. Würde denn Thomas Gottschalk heute auch erstmal sich komplett persönlich vermarkten, noch mit Podcast, Büchern und so weiter? Und ja, dann
doch, mit Sicherheit.
Ja?
Also auch zu seiner Anfangszeit wurde er ja relativ schnell von der Werbewirtschaft gesehen. Und er hat ja auch relativ früh Big Mac Werbung bekommen, bevor Haribo kam. Und dann Post, also er hatte sich über die Werbewirtschaft dann auch, wurde auch beraten, nicht von mir, sondern da hat er dann auch seine Anwälte, die dann aber ihn eher beraten, dahingehend das größtmögliche Benefit zu erzielen. Aber er war ja relativ früh auch für die Werbewirtschaft interessiert. Und wenn es jetzt, wie du sagst, man die Zeit zurückdrehen würde und heute, dann damals hätte es auch schon die sozialen Medien gegeben, dann wäre das nichts anderes. Der Thomas war dann auch ein Typ, der sagt, wo ist eine Kamera? und war dann eher auch nach außen jemand, der sich präsentiert hat und hat dann täglich Radio gemacht und er hätte dann auch täglich TikTok gemacht, garantiert.
Ja, okay, ich verstehe. Sag mal, sowas wie Haribo und sowas, hat das perfekt gepasst für Thomas Gottschalk, weil er einfach auch, ja, quasi die ganze Nation erreicht hat und man auch und Haribo auch, sag ich mal, die ganze Generation, die ganze Nation erreicht. Also
ja, das war eine Schnittmenge, die war bei Haribo sogar noch größer als bei Big Mac. Absolut. Da gibt's auch eine lustige Anekdote. Wir hatten ja nun als Gag bei Wetten, dass immer so auf dem Couchtisch so eine Schüssel mit ja. Haribo. Ja. Da war aber noch nicht Haribo Werbepartner, sondern einfach nur als Gag hatten wir Kekse und Gummibärchen immer hingelegt. Da war Haribo noch weit weg. Und Haribo hat dann das gesehen und hat gesagt, Mensch, das sind doch Gummibärchen von uns. Und dann haben sie den Kontakt in Thomas und mit dem Ziel, Werbung zu machen. Nur das Besondere war, dann mussten die Gummibärchen weg vom Tisch. Denn das hat wieder eine gesetzliche Auflage, dass ein Promoter oder ein Werbepartner darf nicht in der Sendung sozusagen Produkte präsentieren, für die der Moderator wirbt. Und da war, weiß ich noch, da waren die ganz stinksauer und sagen, wieso, jetzt haben wir doch da den Thomas und auch die waren ja dann auch Hedgesponsor von Wetten, dass Haribo präsentiert und so weiter. Und dass dann auf einmal die Gummibärchen weg waren, das wollte dem Herrn wie heißt er? Haribo ist ja eine Abkürzung für einen Vor- und Nachname, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das hat ihn sehr...
Ja, genau. Das ist Dingsbums, bla, Bonn. Das ist Hara, irgendwas, Harry und dann...
Ah, verstehe.
Bonn. Also das hat
aber ich weiß, da kann mich erinnern, da war so ein bitterböse Brief an das ZDF, dass die Gummibärchen da verschwunden sind. Obwohl, das die Sache bezahlt. Na gut.
Ja, ich glaube, da würde man würde sagen, dass heute würde man einblenden, Dauerwerbesendung oder sowas, glaube ich, müsste dann immer da stehen oben. Und so.
Nein, also Haribo war ja Hedgesponsor, geht ja, das geht auch heute noch. Das siehst du ja im Sport, auch im Öffentlich-Rechtlichen. Das siehst
also,
du
so mein, ja,
okay. Hedgesponsor ist diese berühmten 7 Sekunden davor und 7 Sekunden danach. Ne, Firma XXX präsentiert gute Unterhaltung. Und dann darf diese Firma aber in der ganzen Sendung nicht weiter vorkommen. Weder im On noch im Off, noch im Bild, noch was immer. Sie kommt am Ende der Sendung, nach dem Abspann wieder, sagt, und das war die Sendung präsentiert von XXX. Und das hat Haribo. Und dafür, das ist heute auch noch üblich, das lassen sich die Sender, auch die Öffentlich-Rechtlichen, bezahlen. Im Sport hauptsächlich zu sehen, aber auch im Frühstücksfernsehen, da wird auch der Wetterbericht immer mit so einem 7-Sekünder angekündigt.
Was ich dich mal fragen will, ist, hast du damals auch so ein bisschen dann, als es eher so das Ende war, so ein bisschen Richtung Ende ging von Wetten, dass diese Zusammenarbeit, die du hattest mit eben auch Thomas Gottschalk, von der Redaktion her, sage ich mal, hat sich das in irgendeiner Weise für dich... Hast du gemerkt, dass sich da was ändert? Die Leute, die Entscheidungsträger, sag ich mal, hat sich das verändert? Wie kann man sich denn so eine Struktur von außen vorstellen?
Also, es war damals eine andere Struktur, als sie offensichtlich heute ist, obwohl man ja diese Einsicht gar nicht hat. Als ich Wetten, dass mit Frank Elster, mit Thomas Gottschalk hinter den Kulissen gestalten durfte, hatte ich das Glück, mit Wolfgang Penck, dem mittlerweile verstorbenen, leider Unterhaltungschef von damals, Wolfgang Penck, einen Fürsprecher zu haben, der großes Vertrauen in Thomas, aber auch großes Vertrauen in meine Arbeit hatte. Und dadurch hatten wir tatsächlich freie Hand. Und ich hatte ja auch zwar auch ein Redaktionsteam, die mir Dinge abgenommen haben, in den Recherchen, einfach den Wust der Wetten zu bearbeiten und so weiter. Aber die Entscheidungsbefugnis lag alleine bei mir, in Absprache mit Thomas, sondern Absprache mit Wolfgang Penck, also oder vorher mit Frank. Und da quakte auch keiner mehr rein. So, und wenn man auch mal falsch entschieden hat, das war, ich kann mich erinnern, irgendwann im lustigen Sinne musste ich zum Programmdirektor, weil Brigitte Nielsen in Strapsen und Cher in Strapsen in der gleichen Sendung aufgetreten sind und ich beantworten musste dem Programm, der Dressler musste denn das sein.
Super.
Ja, super. Und dann einmal hatte ich einfach nicht Nein sagen können, weil viele fremdsprachige Stars aus England, aus Hollywood, die Couch eigentlich ein Tick zu viel, weil es kommen deutschsprachige Gäste auf der Couch gab. Da musste ich auch rantreten und sagen, kannst du das nicht ein bisschen mehr portionieren? Aber sonst hatten wir uns völlig freie Hand gelassen. Und das war das Schöne, das galt für alle Shows, die ich machte. Ich hatte da wirklich einfach großes, großes Glück, der Kreativität freien Lauf lassen zu dürfen, ohne jegliche Einschränkungen. Und bei Frank war es noch ein bisschen schwieriger. Der Frank ist im Gegensatz zum Thomas, war immer jemand, der auch den Taxifahrer und seine Putzfrau gefragt hat, ob eine Entscheidung, die ausstand, zu entscheiden war, ob die so oder so sein sollte. Also der wollte so viele Menschen wie möglich einbeziehen. Was meint ihr denn dazu? Und dadurch... Und diese ganzen Entscheidungen vom Taxifahrer und von der Putzfrau und vom Bäcker an der Ecke, die brachte er mit in Redaktionssitzung. Ja, mein Bäcker hat aber gesagt, und die Putzfrau meinte. Und ich sage, Frank, bitte nicht. Am liebsten hätte er sich auch noch in die Redaktionssitzung mit eingebracht. Sozusagen. Er war einfach nur erfüllt, wenn eine Redaktionssitzung möglichst 30 Menschen hatten und alle durften was sagen und alle waren sich dann einig. Es ist natürlich nicht zu erzielen, 30 Menschen, 30 Meinungen. Und deshalb bei Thomas waren es drei. Das war Penko, dein Chef Thomas und ich mehr nicht. So, Punkt. Also ideale Zeiten. Später, das war ja auch ein Teil von Thomas Rückzug, weil er sagte, ich darf gar nichts mehr sagen. Dann hat man das missverstanden. Weil man, auch die Presse, auch die Zuschauer hatten das so verstanden, wie allgemein in Zeichen sozusagen von Wokeness und wie auch immer alles, man dürfe eben nichts mehr sagen. Aber Thomas meinte in dem Fall seine eigene Redaktion, die immer größer wurde, personell, und immer jünger wurde. Und die ihm immer in den Ohren lagen. Einerseits, wir müssen Influencer haben. Und Thomas sagt, ohne mich, ich will kein Influencer auf der Couch. Er musste sich immer wieder dagegen setzen. Aber dann später eben auch du, Thomas. Thomas sagt, bitte, pass auf, was du sagst. Wir kriegen wieder Shitstorms. Bitte, pass genau auf. Und das ist eben, das kann man den Thomas nicht sagen, pass auf. Der hat immer gesagt, bis zuletzt, und das gilt auch heute noch, Leute, von dem, was ich erzähle, sind 80% okay und 20%, die müsst ihr in den Papierkorb werfen. Aber diese 20, da müsst ihr durch, diese 20%. Ich sage auch viel Unfug und bin mal daneben. Aber nur wenn ihr mir das gesteht, dass ich auch mal daneben liege, dann kriegt ihr 80% Glorreiches von mir. Und das wollten die neuen, die jungen Redakteure des ZDF eben auf Null setzen. Nichts mehr sagen, was aneckt, nichts mehr sagen, was den Shitstorm auslöst, nur noch ausgewählt und nur noch überlegt. Und das kann man im Thomas nicht machen. Und das war ihm am Ende zu viel. Er sagt, meine eine Redaktion versteht mich nicht. Ich muss hier raus. Lasst mich hier raus, sozusagen.
Das ist eigentlich so quasi die Veränderung. Also, dass man im Grunde sagt, früher habt eigentlich auch ein kleines Team dann. Also, wenn du nur konntest eigentlich frei entscheiden, da waren ja gar nicht so viele Leute da um
Nein,
dich
wir
herum.
waren, ja, warum? Und das hat natürlich, ich weiß, das war ja auch beim, sagen wir mal wieder, dann kommen wir auch beim Thomas. Ich habe mich ja irgendwann, Thomas und ich haben uns getrennt. Für kurze Zeit. In der Entwicklung der Late Night, die wir gemeinsam für RTL begonnen haben. Und dann eben während der Late Night eben dann die Frage auftauchte, ob man nicht noch mehr Quoten erzielte und wie kann man das erreichen. Und ich habe dann weiterhin mit kleiner Redaktion gearbeitet. Ne, das reichte völlig auch für eine tägliche Show aus. Und eines Tages kam Thomas aus Amerika zurück, weil er dort sich die Late Night Shows anschauen sollte, auch hinter den Kulissen. Und er kam ganz erfüllt und sagte, Mensch, Holm, wenn ich da in Amerika gehe, da mache ich eine Tür auf, da sitzen 20 Writer. Die nächste Tür, da sitzen 20 Booker. Dann die nächste Tür auf, sind 20 andere. Und das heißt, die Talkshow-Moderatoren haben mehr oder weniger als Statussymbol erwähnt, wie viele Mitarbeiter sie im Rücken haben. Ich habe 80 und ich habe 100. Und dann kommt Thomas, ich habe nur drei.
Ja,
Das
gut.
war dann schon der Anfang vom Ende. Und dann Beginner auch, können wir nicht noch da und können wir nicht noch auffüllen. Und RTL sagte auch, ja, dann machen wir noch da und dann machen wir noch die Redaktion von Hans Meiser dazu. Und und das hat ein bisschen damit zu tun. Und dass man auch in den Talkshows, wo sie auch Harald Schmidt noch gemacht hat, oder andere gesehen, der Abspann, der war nicht enden wollen. Wie viele Redakteure
Ja.
damit gearbeitet haben, der war nicht enden wollen. Und ich habe mich immer gefragt, warum diese Masse? Das muss es nicht haben. Das war aber auch so eine Art Statussymbol. Und wenn die auch dann irgendwelche Fernsehpreise bekommen haben, dann haben sie sich auch bedankt bei ihrer Redaktion, auch gut, aber natürlich so als Masse. Während Thomas sich bei Holm Dressler bedankt hat. Und könnte ich auch, weil da gar keine Masse dahinter war. Und das ist auch so eine Entwicklung, wo ich immer gesagt habe, man rüstet ab. Jeder soll einen Job bekommen, um Gottes Willen. Ne? Also nicht die Leute entlassen, aber das war aufgeblasen, einfach die Redaktion.
Was mich ja auch interessiert, eigentlich nochmal so allumfassend zu dieser jetzt Übergabe an die Kaulitz-Brüder. wieso hält, ich meine, du, ich weiß ein bisschen auch, was du sagst, weil ich würde ja fragen, wieso hält man an solchen, an diesem Live-Format, auch in diesem Live-Show-Format so fest? Jetzt sagst du natürlich, ja, weil das die Menschen immer schon fasziniert hat. Das glaube ich auch, dass das ein Teil davon ist. Aber ich denke auch so, jetzt, wenn man aus Sicht des ZDFs oder aus Sicht der Redaktion von irgendwelchen jungen Redakteuren und Redakteurinnen, die sehen das, also die denken so, ja, die Zeiten haben sich verändert, das Internet, Streaming und so weiter ist so ein großes Thema. Warum holt man so ein Dinosaurier-Projekt eigentlich wieder so raus? Das finde ich.
Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Warum Dinosaurier-Projekt und warum live?
Ja.
Live war oder nicht live war auch zu allen Fernsehzeiten auch immer ein Thema. Ein Rudi Carrell beispielsweise war eigentlich gegen live, obwohl er auch Live-Shows machte. Aber er hat gesagt, dass Freunde, Kollegen, das dankt euch keiner. Also alle, die perfekt denken, perfekt muss es sein. Und nochmal geschnitten und nochmal überlegt und nochmal geschnitten. Für die ist live ein Gräuel und vor allen Dingen sagen, das dankt euch auch keiner. Ne? Das will auch keiner, braucht auch keiner. Wir dagegen haben immer gesagt, live hat diese besondere Magie des Ereignischarakters, wie Sport. Du schaust dir auch nicht unbedingt ein Fußballspiel an, wenn du das Ergebnis schon kennst. Vielleicht einen Ausschnitt, aber nicht einen 90 Minuten. Stell dir mal vor, alle Fußballspiele oder Sport beantragen werden nur noch Aufzeichnungen. Und so sehe ich es eben mit einem Eventcharakter, einem Ereignischarakter und ist für mich auch die einzige Chance, Ereignisse im Entertainment-Bereich zu schaffen, um sich gegen Streaming-Dienste durchzusetzen. Denn das Alleinstellungsmerkmal der öffentlich-rechtlichen, auch der privaten Sender, ist, dass sie Live-Ereignisse schaffen können. Das tun sie ja auch. Live-Ereignisse, die jetzt, dann später kann man sie wiederholen, auch anschauen. Aber sie finden jetzt statt. Bei allem, was möglich ist in einer Live-Saison, man will es ja auch gar nicht immer beschreiben, an Positiven und an Negativen. Aber es ist live und das zeichnet und das unterscheidet sich eben vom Streaming, von den vielen Netflix und Co. Und darin sehe ich auch die Chance des linearen Fernsehens, live eher mehr live zu senden, mehr Ereignisse zu schaffen, auch im Entertainment-Bereich. Und da sind die Streaming-Dienste noch weit entfernt, dass sie das überhaupt machen.
Also als größte Waffe gegen den Streaming-Dienst eigentlich, der größte Joker sozusagen.
Ist Ereignisse zu schaffen, Live-Events zu schaffen, auch im Unterhaltungsbereich, also nicht nur im Sportbereich, wo es ja passiert, sondern auch im Entertainment-Bereich, ja. Und sich jetzt nicht auf Kostengründen auf eine Staffel von 6x1 Stunde produziert, als Blockproduktion, wie das im Fernsehen heißt, in einem Studio, ein Studio mieten, eine Woche mieten und an jedem Tag eine Show machen und die dann irgendwann senden. Die Show, wenn die jetzt stimmt und machbar ist, alles prima. Aber diesen Event-Charakter, diesen Live-Charakter, der hat eben diese besondere Magie, worin sich gegen Streaming-Dienste man sich unterscheiden kann. Allerdings muss die Redaktion auch natürlich auch Elemente einbauen in eine Live-Show, die auch nur in einer Live-Show Sinn machen. Ne, also interaktiv das Publikum beteiligen, Reaktion finden und sei es dann auf den sozialen Medien parallel zu schreiben, was da gerade passiert oder Antwort geben. Das heißt, auch redaktionell, konzeptionell muss eine Live-Show auch beweisen, dass sie live gesendet werden muss. Und heute gibt es so viele Möglichkeiten, auch über Handy ja live zu senden. So,
yeah.
Die hätten wir uns früher... Da hätten wir danach gelächzt. Ne? Wir hatten das Bildtelefon schon als das Nonplusultra gesehen, damit Zuschauer, Kandidaten von irgendwo in Helgoland bis Garmisch-Partenkirchen mitmachen können und die man auch sieht. Heute könnte jeder sich live einschalten mit seinem Handy, egal ob er auf Mallorca ist oder in Helgoland. Und das wird noch gar nicht so genutzt. Die Uraltsendung von Günther Jauch, Rätselflug, heute mit den heutigen technischen Mitteln müsste man eigentlich unbedingt neu auflegen. Damals war ja alles aufgezeichnet, weil man die technischen Möglichkeiten nicht hatte.
Was war denn da der Inhalt bei Rätselflug?
Bei Rätselflug war Günther, das war ein französisches Format, das Prinzip war eine Art Schatzsuche, eine Art Rätselrallye zu suchen, um meistens in ganz bekannten Sehenswürdigkeiten, irgendwas zu, ein Zettel zu finden, eine Aufgabe zu entdecken, um die dann zu machen. Du musst jetzt hier, du bist am Eiffelturm oder du musst jetzt nach Jordanien, unbedingt, weil da die nächste Aufgabe auf dich wartet und so weiter. Und das hat man sehr aufwendig produziert mit verschiedenen Teams. Und dann so als live verkauft, war aber keine Live-Show, weil man die technischen Möglichkeiten nicht hatte. Und heute kannst du weltweit reisen und den Zuschauer mitnehmen, zeitlich mal vorausgesetzt oder mit Co-Moderatoren oder mit Zuschauern. Also da glaube ich sogar, dass die technischen Möglichkeiten, die Live-Events technisch möglich bieten, Interaktivität gar nicht so richtig genutzt werden, weil viele dann doch den bequemen Weg gehen, ein Konzept entwerfen, gerne live gesendet, aber wo es keinen Unterschied macht, ob es live ist oder ob es
Ah ja, Das ist interessant. Das finde ich sehr interessant, diesen Punkt, weil ich denke, ja, das stimmt. Also natürlich bei Interaktion, es gab mal so eine Zeit, ich würde sagen, so in den Ende der 90er oder so, da gab es ja auch manchmal so Mini-Fernsehformate. Ich weiß, es gab mal so ein Ding bei Kabel 1 oder was, das hieß irgendwie irgendwas Hugo. Es war so eine Mini-Sendung, wo so ein animierter
Richtig, auch im Computergame
Kobold.
schon, ne? Wir waren
Ja, und
das
dann
alles
musste
wieder.
man immer im Telefon sagen, links, 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 der musste immer ausweichen, der musste
Ja,
irgendwo lang.
ist richtig. Ich hatte ja
Und
mal versucht, eine Cyber-Game-Show zu platzieren, also mit dem großen Fundus der Game-Industrie, in Zusammenarbeit mit Nintendo, als sie damals Wii entwickelten. Das wäre natürlich perfekt gewesen, einfach auch eine interaktive Live-Show zu machen. Damals fand man aber noch das Zielpublikum, wie sie es selbst sagen, zu spitz. Damit meinten sie zu gering. Aber vielleicht kommt das trotzdem noch irgendwann, denn eine große Computer-Game-Show und unser mit Telespiele, mit Thomas Gottschalk, wir waren ja die allerersten, die 77 eine Computer-Game-Show, die war live, weil sie zu Hause am Telefon das Ping-Pong spielen mussten, mit Geräuschen, mit Trompete, mit Stimme oder Autorennen. Es ging gar nicht als Aufzeichnung, aber möglich war es eben durch dieses Ping-Pong-Game und andere Games. Und heute gäbe es ganz andere Möglichkeiten, zusammen mit der Computer-Game-Industrie zusammenzuarbeiten und das als Rohstoff zu sehen, was die dort entwickelt haben, auch an Simulatoren. Ne? Simulatoren, die dann im Studio perfekt vom Prominenten bis zu Hause in kommandogebender Form mitgespielt werden können. Also da liegt noch einiges brach, deshalb kann ich nur auch den Öffentlich-Rechtlichen raten, duckt euch da nicht weg, sondern das ist eure einzige Chance, Live-Ereignisse zu schaffen.
Ja, ich meine, die früheste Erinnerung, mediale Erinnerung vielleicht, wo man selbst mitentscheidet, wäre für mich so wie der Wunschfilm, oder wo man dann anruft und sagt,
Ja, so, klar, sowas gibt es auch noch. Das ploppt dann irgendwie auf. Das gab es sogar im Docutainment-Bereich. Da gab es Gerichtsshows, wo es Urteile gefällt wurde und wie dann das Publikum, da gab es
entschieden hat, oder was?
entschieden hat. Ja. Ja. Also das galt zwar nicht
Freispruch.
als Urteil, aber es war interessant zu erfahren, ne, wie das Publikum im Moment diese Gerichtsshow verfolgt hat. Also auch das ist alles eingestampft worden, weil man auch aus Bequemlichkeit irgendwie vielleicht dann auch sagte, weil eine Live-Show ist natürlich auch teurer als eine aufgezeichnete Show. Eine aufgezeichnete Show kannst du einer am Vormittag, einer am Nachmittag, sechs in der Woche machen. Eine Live-Show mit allen Proben, mit allem, was dazugehört, mit allem Eventcharakter kannst du eine am Tag machen und aber auch nicht jeden Tag. Außer jetzt eine Late-Night-Show.
Den
So,
Late-Night-Show,
die war
ja.
da damals nicht live, sondern auch die wurde ja aufgezeichnet.
Ah. Ja, das ist ein interessanter, auf jeden Fall ein interessanter Gedankenanstoß, sage ich mal. Ja, lieber Holm, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Was ich ja bei dir am interessantesten fände, ist, wenn du tatsächlich diese Show von den Kaulitz-Brüdern sowie auch live kommentieren würdest, wenn du dich auf YouTube oder wo auch immer
Ach, du
so
hast recht, ja, könnte man machen,
die Sendung
ja.
würde laufen und du würdest dabei erzählen, was jetzt gerade passiert und was früher
Ja,
anders war. Ich glaube, es wäre super
guter
interessant.
Hinweis. Ja, okay, hast recht. Mal
Überleg
sehen.
dir das mal.
Ja, okay, gut.
Also ich will noch mal ganz zum Schluss sagen, trotzdem ist natürlich, du sagtest ja, weil ich dich gefragt habe, was passiert, wenn das ein Flop wird, dann hast du gesagt, dann ist es vorbei. Auf der anderen Seite hat man das Format schon öfter mal auch totgesagt, gerade in den letzten Jahren, oder?
Ja, völlig richtig. Und neue Menschen und neue Besen kehren gut, wie das auch immer heißt, das Sprichwort. Wenn die blauen Flecke, die dann wehtun, die verblassen irgendwann und der Schmerz lässt nach. So. Und dann ist es, da hast du vielleicht recht, selbst wenn das jetzt ein Riesenflop werden würde und dann wird er im Moment keiner mehr wetten, das anfassen. Wie gesagt, den Kaulitz-Brüdern, die schütteln das weg. Wiederum, da glaube ich an das Entertainment im Blut bei den beiden, dass sagen, schade, wär schön gewesen. Bleiben wir bei unseren Leisten sozusagen und
Ja,
machen
ja.
wie bisher. Aber dem Format würde es wehtun, obwohl, wie gesagt, dass auch die Angst davor, dass etwas misslingen, das war ja nie mein Problem. Ich habe immer gesagt, es darf auch etwas schiefgehen. Es darf keine Angst vor blauen Flecken. Wenn man nur immer das tut, was hundertprozentig, also das war auch nie mein Denken. Ich bin auch mit großem Grütöse in Risiken gerasselt, also in fast Pleiten, weil ich alles ausprobieren wollte. Und das wäre auch hier natürlich mein Sagen, ja, machen, machen auf alle Fälle und nicht, oh Gott, das könnte ja schief gehen. Das lähmt jede Innovation. Das heißt, man muss weiter mutig. Insofern unterstreiche ich den Mut vom ZDF, das zu machen, auch wenn es im Moment Gegenwind gibt, auch von mir. Trotzdem
Ja,
ist
und es
es
ist,
immer lohnt.
auch was du am Anfang gesagt hast, man bringt sich ja ins Gespräch. Also wir reden jetzt
Ja,
ja auch
also die Marke ist
drüber.
wieder aufgeladen und sollte das nicht klappen, ja, wer weiß, da bin ich dann bei dir, ob nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren, neue Unterhaltungschef, neue Macher, da gab es doch mal was. Warum? Ja, das
Ja.
versuchen wir nochmal. Hier gibt es jemand, einen YouTuber, der letztes Jahr aufgeploppt ist, das ist was für den.
Ja,
Den
oder vielleicht
kann
erst
ich
in
kennen.
10 Jahren oder in 20
Ja,
Jahren,
warte,
das
warte. Nein, ist richtig. Also letzten
ja.
Endes ist die Basis des Konzeptes nach wie vor die Kreativität des Publikums anzuzapfen, nicht, dass sich Redaktionen etwas ausdenken, sondern das Publikum daheim und die wachsen nach und die Kreativität des Publikums ist hier bei Wetten, dass unerschöpflich und das bleibt.
Was
Also
denkst,
auch in 10 Jahren.
was denkst du denn? Ich weiß, Gottschalk hatte ja auch mit Mike Krüger einen Podcast und hatte sich mal dazu geäußert, als theoretischen Gedanken, wenn die Kaulitz-Brüder Wetten, dass übernehmen würden. Was denkst du denn, wie er das, was er heute davon hält, jetzt wo es
Also
tatsächlich passiert?
dasselbe, ich glaube, er ist da ganz meiner Meinung. Also er hat im Moment andere Probleme, ne? Drücken wir die Daumen, dass er wieder gesund wird und das ist sein vorrangiges Ziel. Deshalb äußert er sich auch nicht zur aktuellen Situation, weil ihn im Moment andere Dinge bewegen. Und wo er sagt, ich habe mich dazu ja schon geäußert und auch skeptisch, nennen wir es mal nicht negativ, aber skeptisch. Eigentlich fast aus den gleichen Gründen, wie ich es auch skeptisch bewege. Damit schließen wir ja nicht aus, dass es doch funktioniert. Und das muss man auch immer sagen, wenn man etwas beurteilt, wenn ich auch meinen Senf dazugebe, immer noch zu Dinge und finde etwas großartig, dann muss das noch nicht großartig bleiben oder großartig sein. Und wenn ich etwas skeptisch bewerte, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, wenn es dann doch klappt. Dann sage ich eben, das hätte ich nicht gedacht. Hut ab, à la Bonheur. Und das wäre ja den beiden zu wünschen und auch dem ZDF.
Ja, ich würde tatsächlich auch, wenn man mich fragt, raten, dass man zum Beispiel jemanden wie dich wieder zurückholt hinter die Kulissen. Also wenn du es nochmal machen würdest, so, weil man,
Ja,
dass
das
man.
ist ja ziemlich ausgeschlossen, weil natürlich das ZDF, nicht alle Sender sagen, junges Fernsehen wird von jungen Leuten gemacht. Und in einer beratenden Rolle, sage ich mal ganz ehrlich, das ist auch unglücklich für den Berater. Wenn
Ja.
er dauernd nur sagen soll, wenn ihr mich fragen tätet, würde ich es so machen. Das ist ja eure Entscheidung. Das wäre nicht mein Ding.
Nee, das wäre nicht dein Ding, das
Also
verstehe ich.
dann würde ich sagen, ich mach's, aber die Entscheidung, die letzte falle ich.
Ja.
Und das würde man nicht zulassen wollen.
Genau, also ich glaube auch, dass das realistisch natürlich nicht umsetzbar ist, aber vom
Ja,
Gedankengang,
gerne.
wenn
Na, bin dabei.
man, ja, okay, das gehen wir mal so raus, aber weißt du, wenn man einfach aber auch eine gute Show machen will, dann muss man doch auch, finde ich, die Leute mit ins Boot holen, die früher die guten Shows gemacht haben. Also es macht
Ja,
doch.
der Vorteil, den wir ja mitbringen, ist natürlich, dass wir auch schlechte Shows gemacht
Ja.
haben. So, das ist tatsächlich also der Erfahrungsschatz. Ne? Also das heißt, wir können Klippen, die sich vor einem aufbauen, eher umschiffen. Also das war ja bei mir auch immer so beispielhaft. Ich war die Altersschiene. hat mich relativ früh getroffen. Das schon mit 40 hat man ja gesagt, also der hat erfolgreiches Fernsehen gemacht vor 10 Jahren, aber jetzt sind andere dran. Junges Fernsehen wird von jungen Machern gedacht. Also die Altersschiene der Zweifel, die Macher hinter den Kulissen dürfen nicht älter sein als die Moderatoren, der ist relativ früh bei allen Sendern ausgeprägt. Im Gegensatz, ich mache ja auch große Firmen-Events und die bestellen ja auch große Shows. Ich habe vor 2 Jahren eine Wetten-Das-Show für eine Firma gemacht. Nur für eine Firma, eine komplette Wetten-Das-Show. Den gesagt, wir machen die, wir wollen Wetten, wir wollen die Couch, wir wollen Promi, genau wie Wetten das. Nur die Gäste ist unser Mitarbeiter. Und so, hat super funktioniert. Was ich damit sagen will, die Firmen-Event-Chefs, die große Shows, die sehen mich so wie Flugkapitän, der gar nicht genug Flugstunden, sprich Showstunden auf dem Buckel haben können. Der sagt, der Dressler, der hat doch mindestens 10.000 Shows gemacht oder 10.000 Stunden. Der fliegt uns auch durch das schwerste Gewitter, ohne dass es wackelt. Also da kann ich genau gar nicht erfahren genug sein. Deshalb habe ich in den letzten Jahren ja auch viel mehr für Porsche oder Audi gearbeitet als für Fernsehsender, weil da das Vertrauen in meine Arbeit einfach groß war. Im Gegensatz zu den Sendern, ach, so ein Dressler nochmal rausholen, der hat doch seine beste Zeit hinter sich. Also das ist eben der große Unterschied. Deshalb bin ich aber auch noch im Geschäft.
Ja gut, aber ich meine, dass deswegen vielleicht wegen solchen eben nicht genutzten Chancen läuft es vielleicht auch nicht mehr beim Fernsehen. Also jetzt nicht nur wegen dir, also dass man sagt, wenn der Trässler
Es geht
kommt, wird
anderen ja
alles
auch so.
wieder
Es ist
gut.
nicht nur alle, nur kein Dressler. So ist es ja nicht.
Kein Trässler. Nein, aber so, aber das macht man ja gar nicht. Man hat so eine ganz andere Denkweise und vielleicht würde man es mit einer anderen Perspektive auch vielleicht nochmal anders hinkriegen, indem man
Nein,
vielleicht.
insofern stimmt es schon. Jetzt sind wir wieder bei der Redaktion. Eine Redaktion, eine überschaubare Redaktion, in der sich auch die Gesellschaft widerspiegelt. Das heißt Erfahrenheit und Junge. Also wenn man die jungen Impulse, die braucht man. Man braucht aber auch erfahrene Leute in der Redaktion, die einfach ausgleichend wirken und auch noch mal ihren Erfahrungsschatz mitbringen. Und wenn die beiden sich dann auch verstehen, im gegenseitig befruchten, die jungen Wilden mit den erfahrenen Mahnenden, dann kann ja nicht was Gutes daraus werden. Aber das macht man nicht.
Nee, das macht man nicht, ja. Naja, gut. Ich meine, wir werden sehen, was daraus folgt letzten
Ja,
Endes. Und
genau.
möglicherweise darf ich dich dann ja nochmal begrüßen, direkt danach, wie es war. Oder halt, wie gesagt, dieser Live-Event, das finde ich ganz toll. Das ist so ein bisschen wie so Sportmoderatoren. Okay, da kommen sie, sie laufen ein.
Ja,
Und
stimmt.
jetzt,
Das
was haben sie an
überlegen
auch?
wir. Genau.
Das finde ich super. Also, lieber
Prima.
Holm, vielen,
Ja,
vielen Dank
Chris.
für deinen
Okay.
Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Mach
Machen
es
wir.
gut.
Ich danke dir. Ciao.
Ciao.